bedanke mich auch, dass ich in dieser Woche bei Ihnen sein durfte. Ich weiß, ich habe Ihnen zum Teil viel zugemutet. Aber eines ist klar. Was wir in dieser vergangenen Woche gehört haben, kommt auf uns zu. Es ist nicht nur irgendetwas Theoretisches. Es ist etwas so Lebendiges. Und darum ist es schon gut, wenn wir die Kraft gehabt haben, zuzuhören, vielleicht auch noch auf Kassetten das einmal nachzuhören. Ich bitte, dass wir nun zu Beginn noch aufstehen, miteinander beten. Und nun bitte, Herr Jesus, segne auch dieses Wort heute Vormittag. Du, Vater, Sohn, Heiliger Geist, du bist in unserer Mitte. Wir beten dich an. Amen. Amen. Ich möchte einige Bibelverse vorlesen. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 17. Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Herr Jesus sagt, ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster senden, den Heiligen Geist. Irgendeiner der alten Kirchenväter beschäftigte sich einmal mit dem Gedanken, wer ist Gott? Wie kann man Gott begreifen? Dann träumte ihm eines Nachts, er geht am Strand vorbei und sieht, wie ein kleines Kind mit seinen Händchen in den Sand ein Loch gemacht hat, läuft dann vom Strand zum Loch und hat sein Händchen immer voll Wasser und so läuft er hin und her, dieser kleine Junge. Und dann fragt der Kirchenvater, sag mal, was machst du eigentlich? Ja, sagt denn dieser kleine Junge, ich möchte gerne das Meer in das Loch hineintragen. In dem Augenblick wird er wach. Und ihm wird klar, so unsinnig, wie dieses Benehmen des Kindleins ist, ist auch sein Gedanke, die Gottheit in seinen kleinen, begrenzten Geist zu fassen. Wir können über Gott keine Aussagen machen, außer was Gott uns selber von sich gesagt hat. Alle Götter der verschiedensten Religionen entspringen letztlich der Fantasie der Geschöpfe. Letztlich sind die Götter all der anderen Religionen kleiner als ein Geschöpf. Ein Gott, der aus einem Geschöpf, aus der Vernunft eines Geschöpfes entspringt, ist ja kleiner als das Geschöpf. Unser Gott ist unvorstellbar groß. Immer wieder sind die Spekulationen über Gott. Wir hörten gerade, Bruder Bombosch erzählte, sein Vater war vor vielen Jahren einmal in Bethel. Und da wurden diese Leute an einem Zimmer vorbeigeführt und der Leiter sagte, hinter dieser Tür, da sind 6 Pfarrer, die an Ketten liegen, die wahnsinnig geworden sind, weil sie den Ursprung Gottes ergründen wollten. Menschen, die anfangen zu spekulieren über Gott, enden entweder im Wahnsinn oder in der Besessenheit. Darum ist auch alle Philosophie der Versuch des Menschen, das Sein zu ergründen, Ursprung, Ziel. Wir wollen uns so weit bescheiden, dass wir uns an das halten, was Gott selber von sich sagt. Und ich bin überzeugt, das, was Gott von sich gesagt hat in seinem Wort, werden wir in dieser Zeit niemals ausschöpfen. Wir wollen einfach den Mut haben, und wenn uns Fragen gestellt werden, die über die Bibel hinausgehen, dann dürfen wir einfach sagen, das weiß ich nicht. Ich sage in der Regel, ich bin nicht Gottes Ratgeber, ich bin Gottes Kind und Gottes Knecht. Die Gottheit besteht aus drei Personen: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das ist schon eine Aussage, die unserem Verstand zuwiderläuft. Vielleicht müssen wir einmal klären, was verstehe ich unter Person? Was heißt Person? Person ist nicht, Merkmale einer Person sind nicht Gliedmaßen. Kennzeichen einer Person ist nicht eine Körperlichkeit. Im Gegenteil, eine Körperlichkeit grenzt eine Person ein. Eine Person könnte man bezeichnen, ist ein Wesen, das Vernunft hat, einen Willen hat und Gefühle hat. Ein Wesen, das vernünftig ist, einen Willen hat und Empfindungen kennt, Gefühle hat. Die Offenbarungen Gottes schreiten in der Menschheitsgeschichte immer weiter fort. In der ersten Zeit der Bibel offenbarte sich Gott sehr, sehr menschlich. Wir denken an Noah, als Noah nach der Sintflut Gott sein Opfer darbrachte, da lesen wir, und Gott roch den lieblichen Geruch des Opfers, als wenn Gott eine Nase hätte. Wir lesen, dass Gott Ohren hat zu hören, dass Gott Augen hat zu sehen, dass Gott seine rechte Hand ausstreckt, mit seiner rechten Hand etwas tut. Wir merken, Gott kommt unserer Vorstellungswelt so weit entgegen, dass man überhaupt ein Ahnen von Gott hat. Aber Gott ist nicht körperlich. Wir werden das im Folgenden noch sehen. Wir sagen, Gott Vater ist eine Person. Erst einmal, er ist vernünftig. Denn in Römer 16, Vers 27 steht, der Gott, der allein weise ist. Gott ist weise. Ja, die Schöpfung in ihrer Mannigfaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und in ihrem logischen Aufbau und Ablauf beweist die Vernunft des Schöpfers. Wenn wir nicht an Gott glauben wollen, dann sind wir Narren. Ich weiß, dass einmal all diese klugen Menschen, die jetzt so klug sind und meinen, es gibt keinen Gott und die ganze Schöpfung natürlich erklären wollen, sich einmal an den Kopf fassen werden und sagen, wie konnten wir nur so dumm sein? Die Schöpfung in ihrer Mannigfaltigkeit, in ihrem logischen Aufbau, ist ein Beweis der Vernunft des Schöpfers. Gott hat einen Willen, denn nach seinem Willen hat Gott das Universum geschaffen. Nach seinem Plan lenkt er alles zu dem Ziele hin, das er bestimmt hat. Offenbarung 4, Vers 11, da jubelt einmal der himmlische Chor, dass alles, was da ist, durch den Willen Gottes entstanden ist. Offenbarung 4, Vers 11, wir haben für alle die Aussagen, die ich mache, viele Bibelstellen, aber wir können sie ja nun heute Morgen nicht alle lesen. Gott hat einen Willen. Dann, Gott hat Empfindungen. Gott liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingegeben hat. Gott liebt, Gott kann empfinden, Gott empfindet Freude, Traurigkeit, Erbarmen, sogar Zorn. Gott ist Vater, König, Richter. Wir merken, die Bibel beschreibt Gott als eine Person. Gott, der Sohn, ist auch eine Person. Denn alles, was für den Vater gilt, das gilt auch für seinen Sohn. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Er ist vernünftig, ja, er wird genannt der Logos. Das heißt Wort, das heißt aber auch Vernunft. Er ist die Vernunft in Person. Er hat einen Willen. Er hat ganz bewusst, konsequent, zielstrebig gehandelt. Er sagte einmal zu jenem Aussätzigen, der zu ihm kam, Herr, wenn du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Und er sagt, so der Sohn wird lebendig machen, welche er will. Und auch der Sohn hat Empfindungen. Wir denken, als er damals weinte über Jerusalem. Er sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Aber einmal werden wir auch von ihm lesen, ihr Berge bedeckt uns, ihr Hügel fällt über uns vor dem Zorn des Lammes. Auch der Sohn, Gott der Sohn, kann empfinden. Und gerade dadurch kommt uns Gott so nahe, dass er nicht nur ein weltfernes Wesen ist, sondern dass er auch empfinden kann. Auch Gott, der Heilige Geist, ist eine Person. Auch er hat Vernunft und Wissen. In 1. Korinther 2, 11b steht, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, das heißt, was er denkt, empfindet, plant und so weiter, als der Geist Gottes. Und Johannes 16, 13, wenn aber jener kommen wird, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle, in die ganze Wahrheit leiten. Auch der Heilige Geist ist vernünftig. Auch er hat einen Willen, denn wir lesen, in 1. Korinther 12,11, dieses alles aber wirkt, er kann also auch etwas tun, der eine und derselbe Geist, zuteilend einem jeden das Seine, wie er will. Auch der Heilige Geist hat ein Empfinden, denn wir lesen, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und von ihm heißt es Epheser 4, 30a, und betrübet nicht den Heiligen Geist. Man kann ihn betrüben. Und gerade darin, dass man ihn betrüben kann, sehen wir, wie lieb er uns hat. Einer, der liebt, kann nicht ärgerlich werden. In dem Augenblick, wo einer ärgerlich ist, ist er schon nicht mehr in der Liebe. Liebe kann betrübt werden. Dort, wo man ihr wehe tut. Der Heilige Geist ist ein Geist, der betrübt werden kann, der so zart ist, der so empfindsam ist, weil er uns so unsagbar liebt. Wir sehen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind Personen. Wir haben das deutsche Wort Dreieinigkeit. Und an diesem Wort hat sich schon manch eine Diskussion entbrannt. Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor. Aber ich finde das ein so aussagekräftiges Wort, dass ich es gerne gebrauche. Dreieinigkeit heißt, drei sind sich einig. Völlig einig in dem Willen des Vaters. Darin besteht die Einigkeit in der Gottheit, in dem absoluten Willen des Vaters. Und diese Einigkeit bedeutet eine solche Harmonie, ein solches Einssein, dass einer von dem anderen nicht getrennt werden kann, dass einer nie im Widerspruch zu einem anderen stehen kann. Diese göttliche Dreieinigkeit ist das größte Wunder der Gottheit, für uns Menschen unfassbar. So fragen viele, habt ihr drei Götter? Besonders Religionen mit einem Gott, der Buddhismus, der Mohammedanismus, der Islam und andere, die verachten uns, auch das Judentum, der sagt, höre Israel, Yahweh, dein Gott ist ein einiger Gott, so finden wir es. Und sagen, die Christen haben Vielgötterei, sie haben drei Götter. Wir werden nicht auf alles antworten können, ich brauche das auch gar nicht. Schon früh in der Christenheit begann in der Christenheit der Streit über die Gotteserkenntnis. Die Bibel kennt keinen Streit über die Gottheit. Aber wer aufmerksam die Bibel liest, findet schon im Alten Testament die Gottheit angedeutet. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da wird ein Wort gebraucht, wir könnten das ins Deutsch übersetzen mit die Gottheit. Schuf Himmel und Erde. Und gerade jene Stelle, auf die sich die Juden immer wieder berufen, höre Israel, der Herr dein Gott ist ein einiger Gott. Da steht wieder das Wort Gottheit. Gott in der Mehrzahl und doch in der Einzahl, die Gottheit. Wir finden, Gott sprach, die Gottheit sprach, lasset uns Menschen schaffen. Schon da merken wir, dass es eine Mehrzahl ist. Wenn wir sagen, der Staub, dann ist das ein Begriff in der Einzahl. Aber wir meinen viele, viele Staubkörnlein. Wir haben nur eines zu tun, uns zu demütigen und zu beugen unter der Aussage Gottes, unter der Selbstoffenbarung Gottes und können darüber ungemein glücklich sein. Muss ich Gott verteidigen? Nein, wir sind Gottes Knechte, Gottes Zeugen. Wir haben es niemals nötig, Gott anderen Religionen gegenüber zu verteidigen. Wenn wir einmal hineinschauen in die Lehren der einzelnen Religionen, in ihre Götter, dann können wir sagen, es sind nicht Götter. Paulus hat recht, wenn er sagt, was die Heiden ihren Götzen opfern, opfern sie den Dämonen. All die Götter der anderen Völker, mögen sie im Augenblick noch nur edel erscheinen, sind letztlich Dämonen. Ich brauche nur an den Islam zu denken. Allah ist Gott, sagen sie. Aber dieser Allah ist nicht Gott, den die anbeten. Wenn wir einmal hören, was das für ein Mann, ein Gott ist, dieser Allah, wie grausam er ist. Da ist nichts von Persönlichkeit. Allah hat viele Namen, aber niemals den Namen Liebe. Das kennen die Mohammedaner nicht. Allah hat gar kein Interesse an dem einzelnen Menschen. Er ist so erhaben, dass es ihm ganz egal ist, ob ein Mensch verloren geht oder in den Himmel kommt. Er fragt gar nicht danach, ob er seine Gebote hält oder nicht. Darum hat auch keiner, der nun in den Lehren des Islam lebt, eine Garantie, dass er in den Himmel kommt. Gott ist völlig souverän. Allah ist nicht Gott. Es gibt nur einen Gott. Den Gott, der sich uns geoffenbart hat. Die Bibel nennt ihn den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Viele versuchen, Gott so darzustellen, es ist so wie ein Haus, das auf einem Berge liegt. Man kommt von verschiedenen Seiten nach oben und jeder beschreibt nun das Haus, so wie er es sieht. Der eine von vorne, von der Seite, von hinten. Und jeder gibt nun eine andere Beschreibung von Gott. Aber ist dasselbe von dem Haus. Aber ist dasselbe Haus. Ich meine nicht, dass wir das so sagen können. Das Wort Gottes sagt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht so, als wenn sich der Vater im Alten Testament, als wenn sich Gott als Vater geoffenbart hätte im Alten Testament, als wenn sich Gott als Sohn geoffenbart hat zur Zeit Jesu und als ob sich Gott jetzt offenbart als Heiliger Geist, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster senden. Lasst uns ein wenig mit Gott beschäftigen. Gott Vater. Was sagt die Bibel über Gott den Vater? Er ist ewig. Das heißt, ohne Anfang und ohne Ende. Das kann der menschliche Geist nicht fassen. Vor kurzem schrieb mir noch ein Bruder, dass er Schwierigkeit hätte zu begreifen, dass Gott immer war und immer sein wird. Ich schrieb ihm, ob er wohl gerne einen kleineren Gott haben wollte. Und außerdem, unser Geist, obwohl er begrenzt ist, kann es viel besser fassen, dass Gott immer war und immer sein wird, als die Vorstellung, es gab einmal einen Zustand, in dem es absolut nichts gab. Und es wird wieder einmal einen Zustand geben, in dem es absolut nichts gibt. Das kann unser Geist noch weniger fassen als die Ewigkeit Gottes. Gott ist ewig. Gott ist zeitlos. Das heißt, ewig als Vergangenheit und ewig als Zukunft sind in Gott zusammengefasst in dem Jetzt. Das kann unser Geist noch weniger fassen als das Erste, dass Gott ewig ist. Gott ist Gott. Wir können ihn mit unseren menschlichen Vorstellungen nicht fassen, in unseren Geist nicht binden. Ich weiß wohl, dass gerade in dieser Aussage eine ungeheure Anforderung an uns liegt. Ja sogar, dass der menschliche Geist dagegen rebelliert. Wir werden das später noch hören. Weil Gott ewig ist, zeitlos ist, darum weiß Gott auch, was innerhalb der Zeit, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft geschah, geschieht, geschehen wird. Und darin liegt gerade die Härte oft. Man fühlt sich da eingeengt. Dann ist ja mein Leben programmiert. Dann kann ich ja gar nichts machen. Dann liegt es ja gar nicht an meiner Entscheidung. Gott weiß ja schon, ob ich in die Hölle komme oder in den Himmel komme. Die Bibel versucht uns, menschliche Antworten darauf zu geben. Und doch spüren wir, im Letzten können wir keine Antwort darauf finden. Gott zwingt niemanden. Gott hat niemanden bestimmt für den Himmel oder für die Hölle. Gott weiß das aber, wie wir uns entscheiden werden. Für die, die Gott hassen, ist das ein Grund der Auflehnung. Aber für uns, die wir ihn lieben, ist das unsagbar beglückend. Ehe der Welt Grund gelegt war, hat Gott dich gesehen. Kannte er dein Leben, kannte er mein Leben. Hat uns bestimmt, dass wir heilig und unsträflich sein sollen vor ihm in der Liebe. Ist das nicht wunderbar? Wollen wir uns gegen Gott auflehnen? Wollen wir rebellieren? Wir wollen dankbar sein. So sehr hat Gott mich geliebt, so liebt er mich, so kennt er mich, dass er mich vor Grundlegung der Welt, bevor ich geboren wurde, bevor ich Sünden tat, schon erwählt hat, in seinem Sohn angenehm und geliebt zu sein. Gott ist allgegenwärtig. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, die in ganz wunderbarer Weise Gottes Wesen beschreibt. Das ist der Psalm 139. Es ist wirklich wert, dass man ihn einmal liest. Da sehen wir, wie der Geist Gottes damals schon dem David das Wesen der Gottheit aufgedeckt hat, dass es über alles Verstehen hinausging. Gott ist allgegenwärtig. Er sagt, wohin soll ich gehen? An die äußersten Ende der Erde, in den Himmel, in den Hades, überall bist du. Und weil Gott allgegenwärtig ist, kann er auch keinen Körper haben, kann er keine Gliedmaßen haben, kann er nicht körperlich sein. Körperlichkeit grenzt die Persönlichkeit ein. Gott ist nicht Körper, Gott ist Geist, allgegenwärtig. Und weil Gott allgegenwärtig ist, ist er auch allwissend. Er war gestern bei dir, wird morgen bei dir sein, an jedem Ort dieser Erde, überall ist Gott. Kann man das fassen? Darum weiß er auch alles. Nichts ist ihm verborgen, meine Gedanken nicht, meine Motive meines Handelns nicht. Alles ist vor ihm offenbar. Er ist allmächtig. Allmächtig. Wer kann das fassen? Nichts ist ihm unmöglich. Wenn Gott uns nicht so nahe gekommen wäre, dann könnte man sich wirklich fürchten vor Gott. Aber weil Gott uns in seinem Sohne so nahe gekommen ist, weil er in Jesus unser Vater geworden ist, darum kann uns das nur beglücken, dass wir einen so großen Gott haben, so mächtigen, allmächtigen Gott haben. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Das ist wichtig. Darum kann aus ihm auch nichts Böses kommen. Gott ist durchsichtig, durch und durch Licht, echt klar, durchscheinend. Er hat sein Herz auf Golgatha der ganzen Welt offengestellt, entblößt. Da kann jeder sehen auf Golgatha, wer Gott ist, sowohl in seiner Gerechtigkeit, dass er mit Sünde nicht so Larifari umgeht. Und wir sehen seine Liebe, dass er einen Weg gefunden hat, uns zu erlösen. Gott ist Licht. Weil Gott Licht ist, ist er auch gerecht. Darum kann er nicht durchgehen lassen. Er kann nicht fünf gerade sein lassen. Er kann nicht Gnade vor Recht ergehen lassen, wie man manchmal möchte. Nein, Gott ist viel wunderbarer. Er schenkt Gnade aufgrund seiner Gerechtigkeit. Er hat ja meine Schuld bezahlt. Er hat sie ja gesühnt in dem Herrn Jesus Christus. Nun kann er aufgrund seiner Gerechtigkeit meine Sünden vergeben und mir gnädig sein. Gott ist Liebe. Gott ist gerecht und Gott ist die Liebe. Das sind eigentlich zwei Gegensätze für uns Menschen. In der Erlösung durch den Herrn Jesus Christus wurden sie vereint. Da fand Gott den Weg, eine ewig gültige Erlösung. Gott ist Liebe und darum kann er uns nur Gutes tun. Das folgert daraus, weil Gott Licht ist und gerecht und die Liebe ist, darum ist Gott gut. Darum können von ihm nur gute Gaben kommen. Alle gute Gabe, alle vollkommene Schenkung kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Bei ihm ist keine Änderung und Wechsel von Licht und Finsternis. Er ist immer der Gleichbleibende, derselbe. Gott ist gut. Gott ist unser Vater. Und darum kommt er uns nahe. Man kann über Gott reden, man kann versinken in Ehrfurcht vor Gott, vor Furcht vergehen vor ihm. Und wahrlich, wenn seine Gerechtigkeit und Heiligkeit hineindringt in das Leben eines Menschen, dann erfasst uns diese heilige Gottesfurcht. Aber er ist unser Vater. So ist er uns nahe gekommen. Und ich denke, das ist das Geheimnis eines wahren Christenlebens, dass man sowohl vor Gott im Staube liegt, in tiefem Erbeben von seiner Heiligkeit und dass man an seiner Brust ruhen kann, wie ein Kind an der Brust des Vaters ruhen kann. Beides, nicht nur eines. Wenn nur die Furcht da ist, dann ist es die knechtische Furcht. Wenn nur das Ruhen an seiner Brust ist, dann kommt man leicht in eine plumpe Vertraulichkeit hinein. Das ist Gott, der Vater. Der Sohn ist ihm gleich. Um das Verhältnis zwischen der ersten und der zweiten Person der Gottheit und Menschen etwas verständlich zu machen, gebraucht Gott die irdischen Begriffe Vater und Sohn. Aber wie alle Versuche, Göttliches und Ewiges in der menschlichen Sprache und in irdischen Verhältnissen zu erklären, kann auch dieses Bild nicht die göttliche Beziehung ganz erklären. Wenn ein Vater einen Sohn hat, sind es zwei Personen, die völlig unabhängig voneinander sind. Stirbt der Vater, lebt der Sohn weiter und umgekehrt. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist ein ganz tieferes und innigeres. Wir können es nicht begreifen. Gott hat es uns in dem Bilde dargestellt zwischen Vater und Sohn. Der Vater hat den Sohn vor Ewigkeit aus sich selbst geboren. Er ist der einzig geborene Sohn Gottes, nicht Geschöpf, wie es meinetwegen die Zeugen Jehovas sagen. Jesus ist geboren, der einzig geborene Sohn. Gott ist Liebe, hörten wir. Und das Wesen der Liebe ist, zu lieben. Liebe drängt zu lieben. Aber wenn man lieben will, muss man jemanden haben, den man lieben kann. So hat Gott aus dem Drang seiner Liebe aus sich den Sohn geboren, als Sohn der Liebe. Liebe hat immer das Bedürfnis, den Geliebten glücklich zu machen, ihm etwas zu schenken. Und so finden wir in Hebräer 1, Vers 2, dass Gott den Sohn zum Erben über alles bestimmt hat. Und durch ihn hat er auch die Welt gemacht. So ist also der Sohn der Schöpfer der Welt. Gott hat sich Gedanken gemacht, wenn ich das so sage, das sind meine Gedanken. Wie kann ich meinen Sohn erfreuen? Und hat einen Plan gehabt und hat die ganze Welt, das ganze Universum, Himmel und Erden, all die Sterne, den ganzen Kosmos, Menschen und Engel in seinem Geiste gehabt. Das sollte sein für seinen Sohn. Darum sagt ja auch der Kolosserbrief, alles, das Sichtbare, Unsichtbare, alles, alles ist für den Sohn da. Wir gehören dem Herrn Jesus. Aber Gott ging einen Schritt weiter. Gott sagte seinem Sohn, mein Sohn, mach das einmal, was ich mir denke. Der Sohn hat sich sein Erbe selber geschaffen. Es ist vielleicht so, wenn ein alter Tischlermeister einen Altgesellen hat. Der Tischlermeister bekommt einen Auftrag, einen sehr kostbaren Wohnzimmerschrank anzufertigen, hat aber gerade keine Zeit. Nun sagt er dem Altgesellen, komm mal her, ich habe hier einen teuren, kostbaren Auftrag bekommen, mach mal einen Schrank. Ich stelle ihn mir so und so vor. Und weil der Altgeselle ja den Geschmack und die Arbeitsweise seines Meisters kennt, macht er den Schrank so, dass, wenn der Meister ihn später sieht, sagen muss, jawohl, mein Altgeselle, so habe ich ihn mir vorgestellt. So ist es auch zwischen Vater und Sohn. Der Sohn hat das alles gemacht. Wir finden viele Stellen im Neuen Testament, die das klar hervorbringen. So wie es nicht der Vater gedacht hat, so hat es der Sohn gemacht. Und nun setzt der Vater den Sohn ein zum Erben über alles. Der Sohn ist dem Vater wesensgleich. All die Eigenschaften, die wir von dem Vater wissen, gelten auch für den Sohn. Und doch ist er ihm völlig untertan. Und gehorsam. Er war dem Vater so gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuze. Und der Hebräerbrief sagt, dass er, obwohl er Sohn war, doch an dem, dass er litt, gehorsam gelernt hat. Völlig untertan. Ich denke, darin ist uns der Herr Jesus so besonders groß. Er ist so ganz anders als wir, die wir von Natur aus Rebellen sind, auflehnend. Er ist der vollkommene Sohn seines Vaters. Untertan, ihm hingegeben. Nur eines ist in seinem Herzen, der Vater soll verherrlicht werden. Er, der Sohn, ist der einzige Weg zum Vater. Nur in dem Sohn können wir den Vater ehren. Das ist die Freude des Vaters, dass sie alle seinen Sohn ehren. Der Heilige Geist, wir haben in dieser vergangenen Woche schon ausführlicher über ihn gesprochen. Es ist eine Schwierigkeit, göttliche Wahrheiten in menschliche Worte und Bilder zu kleiden. Wenn es schon möglich ist, dass wir verstehen, Gott Vater, Gott Sohn, wir empfinden förmlich eine Schwierigkeit Gottes und das Wesen des Heiligen Geistes nahe zu bringen. Und so gebraucht Gott viele Bilder, viele Worte, um uns den Heiligen Geist einigermaßen verständlich zu machen. So gebraucht das Wort Gottes verschiedene Bilder. Feuer, Wasser, Öl, Wind für den einen Heiligen Geist. Er ist der Tröster oder Anwalt, der Geist der Gnade, der Geist der Herrlichkeit, der Kraft, der Liebe, der Zucht, der Heiligkeit, der Kindschaft. Er ist die Salbung, das Siegel. Er ist das Unterpfand oder das Angeld unseres Erbes. Wenn ich das alles so schnell sage, dann könnte man über jeden einzelnen Ausdruck schon eine Predigt halten. Solch eine Fülle liegt da drin. Er ist der Geist Gottes. Er ist der Geist Christi, der ausgeht vom Vater und Sohn. Der Vater sendet ihn auf Bitten des Sohnes. Der Sohn sendet ihn. So ist diese wundersame Einheit zwischen Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Allgegenwärtig, allmächtig und die Liebe. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die hat mich aufs Tiefste bewegt. Es gibt viele Stellen der Bibel, die einen aufs Tiefste bewegen. Aber ich möchte sagen, was unsere Erlösung angeht, da gibt es ein Wort, das sprengt jedes Vorstellen. Da hängt der Herr Jesus am Kreuz und ruft in seiner letzten Not in Matthäus 27, Vers 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da trug er die Strafe unserer Sünde. Nicht das Kreuz, nicht die Dornenkrone, nicht der zerfurchte Rücken sind die Strafe für unsere Sünde. Wenn man dadurch seine Sünden abbüßen könnte, wäre der Sohn Gottes nicht auf diese Erde gekommen. Dann würden wir alle so dem Leibe nach leiden müssen und uns damit freikaufen. Die eigentliche Strafe unserer Sünde ist die absolute Gottverlassenheit. Das hat noch kein Wesen mitgemacht, auch Satan nicht. Es wird der Augenblick kommen. Aber der Sohn, der meine Sünde trug, der hat es durchgemacht. Denn der heilige und gerechte Gott konnte den, der an meiner Statt dort hing, ja nicht weniger strafen, als er mich hätte strafen müssen. Als er dort rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da erlebte er die Gottverlassenheit. Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, seinen einzig Geborenen, dahingab. Gott liebt uns und Gott hat sich unsere Erlösung nicht billig gemacht. Wo ist ein Vater, dem es nicht in der Seele wehtut, wenn er sieht, wie sein Sohn so gefoltert und gequält wird? Aber nicht nur das, er selber, der Vater, hat den Kriegsknechten die Kraft gegeben, als sie seinen Sohn geschlagen haben. Er selber gab ihn dahin, in die Hände der Sünder und Märtyrer, und, die ihn gemartert haben, der Peiniger. Noch mehr. Und nun kommt das Erschütternde, was wir zu Beginn schon gelesen haben. In 2. Korinther 5, Vers 19, da steht, denn Gott war in Christo, indem er die Welt mit sich selber versöhnte. In unserer neuen Übersetzung, da ist es ein klein wenig abgeschwächt. Ich denke manchmal, die Aussage ist so erschütternd, dass selbst die Ausleger nicht mehr wagten, das so wörtlich zu sagen. Gott war in Christo. Das heißt, als sein Sohn begeißelt wurde, da war der Vater in ihm. Er empfand mit. Als man seinem Sohn die Dornenkrone aufs Haupt drückte und mit dem Stab draufschlug, da war der Vater im Sohn und erlebte das mit. Als man ihm die Nägel durch die Handgelenke und durch die Fußgelenke trieb, nicht durch die Handflächen, da war der Vater in ihm und erlebte diese unsagbare Qual mit. Als er dort hing am Kreuz, sein Körper auf und abzuckte, weil er einmal in den Händen, einmal in den Füßen irgendwie eine Linderung suchte, weil er sich dort stützte, da war der Vater in ihm. Als er rief, mich dürste, da war der Vater in ihm. Der Vater hat es sich nicht billig gemacht. Er hat nicht gesagt, mein Sohn, leide du mal für die Menschen. Gott war in Christo. Und dann, wann war es dann, als der Vater die Welt mit ihm selber versöhnte? Das war doch da, als der Sohn meine Strafe und deine Strafe trug. Letztlich, als Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war er verlassen. Wer kann das fassen? Und dennoch war Gott in ihm. Kann man das ausdrücken? Dass Gott selber die Gottverlassenheit erduldet hat. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die gesamte Gottheit sind beteiligt bei der Erlösung des Menschen. Es ist nicht leicht gewesen für Gott, uns zu erlösen. Und wir wurden nun so tändelnd und spielend und tänzelnd durch das Leben geben. Wir sagen, Halleluja, ich bin erlöst und wollen so in den Himmel kommen. Ihr Lieben, der Preis, den Gott bezahlt hat, uns zu erlösen, erfordert von uns auch einen ganzen Preis. Den Preis der ganzen Hingabe an ihn, der ganzen Liebe zu ihm. Wir gehören ihm. Unser Leben, unsere Leiber, unser Geld, unsere Zeit, unsere Pläne, alles, alles gehört ihm. Manch einer seufzt in der Nachfolge Jesu. Manch einer sagt, so schwer habe ich mir den Christenstand nicht gedacht. Es geht auch nicht billiger. Es geht auch nicht leichter. Mein Gott selber hat den Preis bezahlt. Er hat gelitten, um mich zu erlösen. Aber eines steht fest. Als der Herr Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da habt ihr ja meine Strafe auf dich genommen. Ich brauche nie, nie, nie in alle Ewigkeit das durchzumachen, was er durchmachte. Die absolute Gottverlassenheit. Wir hörten das am ersten Abend hier gleich, dass wir sagten, nein, wohl führt Gott uns in Zeiten, wo wir empfinden, wir wären verlassen. Aber er verlässt uns nicht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Mich und dich. Und nun wirbt er auch um unsere Liebe. Dieser gewaltige Gott, unvorstellbare Gott, der ist mein Vater. Darf ich ihm nicht vertrauen? Kann ich ihn nicht lieben? Soll ihm nicht mein Leben gehören? Ja. Amen. Lass uns bitte aufstehen. O Gott, wir können das nicht fassen. Wir empfinden heute Morgen all das, was wir gehört haben, das rauscht nur so an uns vorbei. Tief, tief innerlich ahnen wir etwas vielleicht von deiner Größe, von deiner Liebe, von dem, was es dich gekostet hat, uns zu erlösen. Danke, Vater, dass du den Geliebten dahingegeben hast, in Nacht und Graus uns zu erlösen. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, und bist an unserer Stadt dorthin gegangen, hast uns mit dem Vater versöhnt. Danke für deinen Heiligen Geist, der das alles in uns bewirkt und dass wir das fassen können, der dich verherrlicht. Gott, wir beten dich an und können nur sagen, nimm du unser Leben hin. Der du das alles getan hast für uns, nimm unser Leben hin, dass es etwas sei zum Lobe deiner Herrlichkeit. Amen.